D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich treibe euch heute die Vorstellung aus, dass es Exorzismus nur im Film gibt. Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, wenn ihr das Wort Exorzismus hört, habt ihr eigentlich eine genaue Vorstellung davon, was das eigentlich ist? Ich selber muss sagen, mir ging es lange so, ich hatte irgendwelche verschwommenen Bilder im Kopf von blutverschmierten Fratzen, so horrorfilmmäßig diabolisch rumschreienden Menschen, Gegenstände, die durch die Gegend fliegen. Das kommt halt aus diesen Filmen, die man kennt und die auch genauso heißen, Der Exorzist Teil 1 bis 37,5 oder so. Den Teufel austreiben, das soll der Exorzismus aus Menschen, die vom Bösen besessen sind, und zwar mit Gebeten, denn das bedeutet das Wort Exorzismus, das Hinausbeschwören eines Dämons. Und das, was für uns, für viele von uns wie Film klingt, das ist in Deutschland im Jahr 2014 ganz normaler Alltag. Statistisch finden jeden Tag in Deutschland solche Rituale statt, allerdings nicht offiziell, sondern im Verborgenen. Einblick in diese dunkle Welt gibt uns der Gast unserer heutigen Sendung, der Journalist Markus Wegner. Er war bis jetzt bei 106 Austreibungen selbst dabei, hat darüber ein Buch veröffentlicht, weitere werden noch folgen, und er kann uns sehr genau erzählen, wer denn hier eigentlich vom Teufel besessen ist. Hölle, 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 unsere Redaktionskonferenz zum Thema Exorzismus in Deutschland. Ich bin Verena von Keitz und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei der Radio Wissen in der Redaktionskonferenz, in der wir uns heute mit dem Thema Exorzismus in Deutschland beschäftigen. Und einer der wenigen, die als außenstehende Beobachter überhaupt Einblick haben in diese verborgene Welt, ist der Journalist Markus Wegner. Und Christian Schmidt stellt ihn uns euch mal kurz vor.
Es passiert fast jeden Tag. Mitten in Deutschland. In selbsternannten Kirchenräumen, in Kellern, in Schlafzimmern. Exorzismus. Markus Wegner schreibt darüber, über Fälle im 20. Jahrhundert, aber auch über aktuelle Fälle. Er gewinnt das Vertrauen von vielen Betroffenen und wird somit Zeuge von vielen vermeintlichen Teufelsaustreibungen. Auf das Thema kommt Markus Wegner bei seiner Arbeit als Journalist. Nach dem Studium in Dresden arbeitet der gebürtige Sauerländer für Zeitungen, Fernsehen und Radio, unter anderem für den WDR. Gut 2 Jahre lang befragt er für ein Buch Exorzisten und Betroffene. Er will objektiver, kritischer Beobachter bleiben. Manche seiner Schilderungen klingen wie aus einem Kinofilm. Die scheinbar Besessenen treten zur Teufelsaustreibung an. Als der Exorzist sich ihnen nähert, brüllen sie. Sie schreien gegen die Gebete an, mit tiefen, unbekannten Stimmen. Köpfe hämmern auf den Tisch, Augenränder verdunkeln sich. Wegner schreibt, dass es in Deutschland eine richtige Exorzistenszene gibt. Die Kirche weiß davon. Darüber reden will fast keiner. Manchmal erlebt Wegner auch überraschende Wendungen. Eine scheinbar besessene Frau reagiert mit Fauchen und Fluchen auf den Pfarrer. Sie rezitiert lateinische Verse. Doch Pfarrer S. kennt den wahren Teufel genau und schickt die Frau zum Nervenarzt.
Tja, und bei uns ist jetzt Markus Wegner leibhaftig im Studio. Hallo Markus.
Ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Du bist gut erholt in unsere Sendung gekommen, weil, wie du mir erzählt hast, der letzte Exorzismus, bei dem du dabei warst, schon eine Woche her ist.
Ja, ist etwas mehr als eine Woche, aber ja, ist richtig. Ich bin gut erholt, ich hatte ein gutes Wochenende.
Was aber heißt, wenn du gut erholt bist, weil du eine ganze Woche ohne Exorzismus hattest, dass es in der Regel öfter stattfindet?
Ja, wir haben Exorzismen in Deutschland im Grunde täglich. Es ist ein alltägliches Phänomen. Du kannst davon ausgehen, dass aus Reihen der katholischen Kirche etwa 1 bis 2 Exorzismen pro Tag in Deutschland stattfinden. Bei den evangelischen Freikirchen sind es 4 bis 5. Hinzu kommen die Exorzismen bei der evangelischen Kirche Deutschland. Hinzu kommen aber auch die Exorzismen beim Islam, beim Judentum in Deutschland. Und nicht zu vergessen, die Esoterik-Szene, die boomt extrem im Moment. Das heißt, Menschen, die sich besessen wähnen, gehen zu Geistheilern, zu Heilpraktikern, zu Teufelsaustreibern, die sich selbst als solche benennen, zahlen dafür. Und
das kostet Geld.
In der Esoterik-Szene kostet das schon Geld, ja. Also den günstigsten Exorzismus, so als Schmankerl zu Beginn, kriegt man im Moment noch in Thüringen für 54 Euro. Ob es dann mit einer Sitzung erledigt ist, bleibt dahingestellt. Den teuersten Exorzismus haben wir für 4.500 bis 5.000 Euro in München bei einem Hodja.
Was ist ein Hodja?
Ein Hodja ist, also der macht das für den Islam im Grunde. Aber er würde jeden exorzieren, weil er behauptet, er kann jeden Dämon, jeden Teufel in einem Menschen erkennen. Und für ihn spielt es da auch gar keine Rolle, ob das jetzt ein Protestant ist, ein Katholik ist, ob das ein völliger Atheist ist. Auch das ist schon vorgekommen, dass Atheisten meinen, sie seien vom Teufel besessen. Also dieser Hodger macht das für 4.500 bis 5.000 Euro und gibt hinterher sogar ein Zertifikat. Also im Grunde, das wäre das einzige Geschäft, was boomt. Bei den Kirchen, klar, da kostet es nichts. Das wird in der Regel bei der katholischen Kirche beispielsweise wie jedes Sakramentale über die Kirchensteuer abgegolten.
Wir haben gerade gehört, du bist über die Arbeit in dieses Thema eigentlich reingefallen ein bisschen. Gab es dann einen konkreten Anlass, also wie du dazu gekommen bist?
Ja, es gab einen konkreten Anlass. Es ist Jahre her. Ich war damals für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Reporter unterwegs bei einem Häuserbrand. Dort kam es dann auch zu einer Leiche. Wir warteten
also
dann.
Also da ist ein Mensch verbrannt in dem Haus.
Da ist ein Mensch verbrannt, genau. Und wie man sich das so vorstellt, wir Journalisten, sei es jetzt von Hörfunk, Fernsehen oder von den Printmedien, wir standen dann vor dem Haus, warteten, bis die Staatsanwaltschaft das freigibt, weil letztendlich wartest du so lange, bis echt alles gesehen ist, damit wir auch dann berichten können. Und
einfach über einen aktuellen, tragischen Fall eines Wohnungsbrandes.
Es war ein völlig normaler Wohnungsbrand. Jetzt zog sich das Ganze ziemlich bis in die frühen Morgenstunden hin. Und da klopfte eine Frau mir so von hinten auf die Schulter und meinte, schlimm, was hier passiert ist. Und ich war in Gedanken schon voll beim Schreiben meiner Nachrichtenmeldung und habe dann so lapidar gesagt, ja, das muss die Hölle gewesen sein. Und dann fauchte mich die Frau an und meinte, ich wisse ja überhaupt nicht, was die Hölle sei. Die Hölle sei etwas ganz anderes. Sie hätte die Hölle erlebt. Und so kamen wir ins Gespräch, dass sie im Bereich Lennestadt, also im Sauerland, im sauerländischen Lennestadt, mehrfach exorziert worden sei. Ich habe das erst für ein Hirngespinst gehalten. Die Frau selber, hinterher stellte sich raus, arbeitete bei einer Bank und war von daher eigentlich, machte ein sehr seriöses Erscheinungsbild. Aber das ist verifiziert worden, stimmte also. Sie ist mehrfach exorziert worden. Und darüber kam ich eigentlich in diese ganze Geschichte rein, dass ich mich gefragt habe, ist das jetzt ein einmaliger Fall oder gibt es Exorzismen in Deutschland häufiger oder in Italien, wie man es halt so hört. Aber es ist Fakt, Exorzismus erschreckenderweise findet wirklich von Nord bis Süd, von West bis Ost in Deutschland statt und nicht nur in Deutschland.
Wir reden gleich mehr über deine Recherchen und auch die Schwierigkeit, sich in diesem Feld als Journalist zu betätigen und auch was das mit dir macht. Eine kleine Anekdote, nachdem jetzt unser Reporter Christian Schmidt heute fertig war mit dem kleinen Porträt von dir. Da hat er gesagt, boah, ich muss jetzt erstmal raus an die frische Luft, an die Sonne hier. Ich habe mir so viele Videos von Exorzismus angeguckt im Netz aus Filmen und dass er sich da erstmal ein bisschen erholen müsste. Und darüber sprechen wir auch gleich. Welches Bild vermitteln eigentlich diese Filme und wie realistisch ist das? Hölle, Hölle, Hölle. Exorzismus in Deutschland ist unser Thema heute in der Redaktionskonferenz. Und die meisten von uns haben natürlich noch keine echte Teufelsaustreibung miterlebt, aber trotzdem entsprechende Bilder im Kopf. Bilder im Kopf von verkrümmten Körpern, von fürchterlich verzogenen Fratzen. All das, was in diesen Filmen wie dem Exorzisten eben zu sehen ist. Christina Kjauka hat die Sendung mit vorbereitet aus unserer D-Radio Wissen Redaktion. Und sie hat geguckt, wo der Teufel bzw. seine Vertreibung im Film eine Rolle spielt und damit auch das ganze Bild von der Sache prägt. Christina, was hast du da gefunden?
Ich habe mir erstmal angeguckt, wann es denn so mit dem Teufel in der Popkultur losgeht. Also ich meine, es geht natürlich ganz, ganz weit in die Geschichte zurück, der Teufel. Aber bleiben wir mal so in den 60ern. Da findet man dann schon ja so eine Art Hochkonjunktur des Satans. Also zum Beispiel in der Musik mit den Rolling Stones, mit Sympathy for the Devil. Und die teuflische Filmgeschichte, die startet so mit Roman Polanskis Rosemary's Baby. Also das ist ein Film von 1968. Da bringt so ein ganz normales amerikanisches Ehepaar den Teufel zur Welt, kann man sagen. Aber da geht es jetzt erstmal um den Teufel und auch nicht um die Austreibung.
Mhm. Wann fängt die an, die Austreibung?
Das ist dann ein paar Jahre später das Thema in den 70ern. Als erster Film wird da einfach der Exorzist genannt. Wir haben ja auch schon ein bisschen über ihn gesprochen. Von 1973, Regie damals William Friedkin oder Friedkin. Das Ganze ist eine Romanverfilmung. Das Drehbuch und auch eben diesen Roman hat William Peter Blatty geschrieben. Um es mal ganz kurz anzureißen, es geht um ein nettes, kleines, wohlerzogenes Mädchen, das dann aber vom Teufel besessen wird und dann gar nicht mehr so nett ist. Ritalin kriegt sie dann eingetrichtert und psychiatrische Untersuchungen werden an ihr durchgeführt, aber alles schlägt nicht an. Und das Mädchen wird ganz ausfällig und da kommt dann die Kirche ins Spiel. Zwei Jesuiten werden von der Mutter engagiert. Die sollen ein, wie es in dem Film heißt, aus dem Mittelalter stammendes Ritual anwenden und den Teufel austreiben. Um das mal ein bisschen zu beschreiben, habe ich da so einen kleinen Ton mitgebracht. Genau, wir hören da das Mädchen. Jetzt erst erschreit noch das Mädchen und jetzt spricht aus dem Mädchen der Teufel. Die Situation ist so, dass Ärzte in diesem Zimmer sind und dieses Mädchen liegt hüpfend auf dem Bett und scheint regelrecht besessen zu sein.
Und schreit und schreit in verschiedenen Stimmlagen.
Genau. Und über die Zeit entwickelt sich dieses Mädchen als immer grässlicher. Sie sieht ganz fürchterlich aus. Sie kotzt grünen Schleim aus, schlägt sich den Schoß blutig mit einem Kreuz. Und da eben diese ganzen ärztlichen Untersuchungen nichts mehr bringen, fängt dann der Exorzismus an. Da wird dann auch im Film gesagt, dass erstmal ein Bischof diesen Exorzismus erlauben muss. Und dann gibt es einen älteren Pater, der macht das dann eher so auf die klassische Weise und schlägt das Kreuz und sagt Gebete. Und der jüngere Priester, das ist übrigens einer, der so erst Glaubenszweifel hat, der versucht mit dem Teufel zu sprechen. Ja, die bringen dann so eben den Exorzismus voran.
Okay, davon gab es dann auch viele Fortsetzungen von diesem Film. Aber für viele Schlagzeilen und große Debatten sorgte ja auch der reale Fall der Anneliese Michel 1976 in Deutschland. Eine deutsche epilepsiekranke Studentin, die war tief religiös und sie glaubte, von Dämonen besessen zu sein. An ihr wurde dann auch eine Teufelsaustreibung von der Kirche durchgeführt und sie ist aber an den Folgen gestorben, an totaler Erschöpfung. Es gab ganz, ganz viele Exorzismen hintereinander und sie starb dann an Unterernährung. Genau dieses Thema hat ja das Kino auch mehrfach aufgegriffen.
Genau, vor allem sind da zwei Filme zu nennen. Einmal eine amerikanische Verfilmung, Der Exorzismus von Emily Rose von 2005, Regie damals Scott Derrickson. Und dann gibt es die deutsche Filmausgabe Requiem, heißt das, von 2006, also nur ein Jahr später, von Hans-Christian Schmid. Gucken wir uns mal den ersten Film ein. Da geht es um den Priester Richard Moore, der wird beschuldigt, durch den Exorzismus an der 19-jährigen Studentin Emily Rose fahrlässig deren Tod verursacht zu haben. Aber in dem Film geht es jetzt gar nicht so sehr um den eigentlichen Exorzismus, sondern es geht mehr um den Gerichtsprozess und das Ganze spielt dann auch in den USA. Also es wird zwar immer gesagt, es geht da um eine wahre Begebenheit, eben um Anneliese Michel, aber das ist schon alles sehr weit hergeholt.
Wie man das auch so von amerikanischen Verfilmungen dann kennt bei solchen Sachen. Wie sieht das mit der deutschen Verfilmung aus? Wie nah ist die an der Realität?
Schon recht nah. Das ist schon deutlich unterschiedlich zu dem amerikanischen Film. Da geht es auch mehr so um die Vorgeschichte, wie es in dem Film heißt sie eben auch nicht Anneliese Michel, sondern Michaela Klinger. Wie ist sie in der süddeutschen Provinz in den 70ern aufgewachsen? Also es wird so beschrieben, wie sie ihr Abi macht, in einem recht frommen Elternhaus aufwächst, dann ein Pädagogikstudium anfängt, obwohl sie eben epilepsiekrank ist. Wird so ein bisschen eine Liebesgeschichte auch erzählt. Aber dann geht es eben los mit ihren epileptischen Anfällen. Ein schwerer psychischer Zusammenbruch und da setzt dann eben der Exorzismus ein. Es wird aber allerdings nur die allererste dramatische Sitzung gezeigt.
Sag, wer von dir Besitz genommen hat.
Nein, ich sag
es! Im Namen der Mutter Gottes!
Nein!
Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer von Requiem, aber sonst gibt es eigentlich sehr wenige reißerische Filme vom Leiden und Tod dieser jungen Frau. Der Film endet dann mit einer Texteinblendung, in der steht dann, dass Michaela nach weiteren exorzistischen Sitzungen an Entkräftung gestorben ist.
Okay, also der Film Requiem ist ein bisschen näher wahrscheinlich an der Realität. Das war ein kleiner Überblick über Teufelsaustreibung im Film. Mein Gast heute in der Sendung ist Markus Wegner. Er hat tatsächlich 106 Exorzismen schon miterlebt als Beobachter.
105 oder 106?
105 ich kann oder es gar nicht, du kannst mehr so gar nicht mehr zählen.
Nein.
Auf jeden Fall mehr als 100.
Auf jeden Fall mehr als 100, ja. Und die sehr, sehr unterschiedlich waren. Deswegen, du kannst nie sagen, dass ein Exorzismus gleich abläuft oder so. Das funktioniert nicht.
Kannst du trotzdem mal kurz beschreiben, wir haben ja eben ein bisschen darüber geredet, was man so aus Filmen kennt, wo es viel mit Geschrei zu tun hat, also von denen, die betroffen sind, die also angeblich besessen sind. Die Erfahrung, die du gemacht hast, spiegelt sich das oft in diesen Situationen wieder?
Ja und nein, würde ich sagen. Was ein Phänomen ist bei Exorzismen, die ich als Konsument genießen kann, zurückgelehnt mit Popcorn im Kinosessel, das heißt Exorzismen auf der Leinwand, haben wir eigentlich das Phänomen, dass meistens Exorzismen dargestellt werden nach katholischem Ritus. Also wir haben wenig Exorzismen von anderen Konfessionen oder Religionen und die gipfeln sich, natürlich muss so ein Film auch spektakulär sein, immer in Geschrei, Gebrüll. Wir haben Szenen, dass die vermeintlich, oder nee, in dem Fall ja, sind ja Schauspieler, dass die Besessenen dann sich verrenken, vulgär werden. Das deckt sich in gewisser Weise schon mit der Realität, wobei man bei der Realität immer sagen muss, handelt es sich hierbei um dämonische Besessenheit oder eine gespielte Inszenierung? Ja, also wir sind da ganz schnell in dem Bereich der Psychologie und ich finde das sehr interessant. Ich habe in der Schweiz eine psychiatrische Klinik mal besucht, wo Menschen behandelt werden, die Weltgesundheitsorganisation WHO würde oder hat Besessenheit eingestuft als Krankheitsbild im ICD-10. Das nennt sich dann Trance- und Besessenheitszustände. Und Menschen, die sich besessen fühlen und sich psychiatrisch behandeln lassen, wenn man erlebt, wie die in der Psychiatrie reagieren, ist das ziemlich ähnlich wie bei einem Exorzismus, nur dass beim Exorzismus natürlich hast du da so einen Mantel des Mystischen, du hast einen Geistlichen, du hast ein Kreuz, du hast Weihwasser, du hast die Stola, du hast Kerzenschein, obwohl fast dasselbe abläuft, nur es wird anders behandelt, hast du einen riesen Unterschied da drin, aber ich habe es vor gar nicht langer Zeit jemand im Gespräch gesagt, der wirkliche Exorzismus ist weitaus brutaler als das, was uns die Leinwand darbringt.
Warum?
Weil wir es hier mit echten Menschen zu tun haben, mit Menschen, die im tiefsten ihres Innern etwas haben, was sie quält. Völlig ungeachtet dessen, wo das jetzt herkommt und welche Ursache das hat, lassen wir mal Gott oder den Teufel völlig außen vor, sondern nehmen uns nur mal diese Menschen. Diese Menschen oder viele dieser Menschen, die ich erlebt habe, sind besessen von ihrer Besessenheit. Sie glauben ganz fest daran, dass der Teufel in ihnen steckt und sehen da die einzige Chance, schnell Erlösung, Heil zu finden und finden das in der Regel bei diesen sogenannten Teufelsaustreibern.
Aber dann beschreib uns doch wirklich nochmal so eine Situation, die du meinetwegen in der letzten Zeit selber erlebt hast, wo du dabei warst.
Also ich habe, mein letzter Exorzismus, den ich erlebt habe, war in der Nähe von Mannheim. Dort wurden zwei Geschwister exorziert, das waren Zwillinge.
Wie alt waren die?
Die waren 17.
Ja. Jungs oder Mädchen?
Das waren Jungs und das ist sehr interessant, weil in Deutschland kann man durchaus davon ausgehen, der Großteil derjenigen, die sich besessen fühlen, sind Frauen. Und von daher ist das dann, wenn ich denn mal bei einem Exorzismus dabei bin und es geht um einen Mann, ist es schon im Grunde spektakulärer, weil auch manchmal die Gewalt anders aussieht, die dort dargestellt wird.
Aber das heißt, wir haben zwei 17-jährige Jungs, Zwillinge, von denen die Eltern glauben, dass sie besessen sind, oder haben die das selber gedacht?
In dem Fall würde ich jetzt als Außenstehender sagen, ist das suggeriert worden durch das familiäre Umfeld. Also sprich die Eltern, möglicherweise auch noch die Tante, dass da wirklich gesagt wird, ja, also die benehmen sich so daneben, das kann nur der Teufel sein. Und dann lässt man, wenn wer es mit sich machen lässt, muss man auch sagen, lässt man einen, in diesem Fall einen katholischen Priester antreten, der dort im Wohnzimmer den Teufel oder den vermeintlichen Teufel bei denen ausgetrieben hat. Ich habe Exorzismen erlebt, die finden, wie jetzt in dem zuletzt geschilderten Fall, bei den Betroffenen zu Hause statt. Sie finden in Pfarrhäusern statt, sie finden in Seminarhäusern statt. Also das ist sehr unterschiedlich und auch die Art und Weise ist sehr unterschiedlich. Ich habe Exorzismen erlebt, die gingen sehr blutig einher, weil die vermeintlich Besessenen getreten worden sind von den Exorzisten, also von den Teufelsaustreibern, weil die ja davon ausgehen, vor mir liegt jetzt nicht Lieschen Müller, sondern tatsächlich der Teufel und ich trete nur den Teufel in dieser Person. Also das habe ich erlebt, aber auch Exorzismen, die unheimlich friedlich abgingen, wo ich mich fast schon wohlgefühlt habe als Beobachter, wo ganz still gebetet wurde, wo man merkte, es ist auch durch das stille Gebet eine Befreiung, eine Erleichterung da. Und das ist dann schon wirklich ein Phänomen. Also ich finde diese spektakulären Exorzismen, auf die die Medien sich so gerne stürzen, finde ich persönlich gar nicht so spektakulär, sondern wirklich die stillen Exorzismen erreichen mich persönlich mehr. Ja.
Aha, ja. Weil sie dann wirken bei den Personen oder?
Ja, ich kann ja nicht behaupten, ob sie wirken, aber ich habe das Gefühl, hier findet eine Art Befreiung statt. Ja, also wirklich eine innere Befreiung, dass die vermeintlich Besessenen, du siehst, ich bin immer sehr vorsichtig, ich würde nie sagen die Besessenen, die vermeintlich Besessenen, dass sie wirklich sich Hilfe suchen. Und die andere Frage ist ja auch die, warum wird in den Filmen das so dargestellt, warum sind viele Exorzismen, bei denen ich auch anwesend war, warum wird immer so gebrüllt, warum wird immer sofort in dieser wirklich niedersten Fäkaliensprache geredet. Warum versucht man, seinen Körper total zu verkrampfen? Natürlich kann ich sagen, das sind psychologische Ausnahmezustände. Aber nehmen wir es doch mal mit dem großen Theologen Karl Rahner, der sagt einfach, das hat der Teufel so nicht nötig, weil der Teufel arbeitet mit einer ganz anderen Raffinesse, wenn es ihn denn gibt. Ja, und also das Böse in der Welt zeigt sich, glaube ich, ganz anders als durch ein billiges Gekreische. Deswegen scheuen ja auch so viele der Betroffenen den Weg zu dem Psychiater, zu einem Psychotherapeuten, weil sie Angst haben, sie müssen an sich arbeiten. Natürlich tut eine Psychotherapie weh, da, aber beim Exorzismus kann man sagen, wird das Fell des Bären überhaupt nicht nass gemacht. Ja, da kann ich konsumieren und was gibt es denn Befreienderes, als einen katholischen Priester mal so richtig anzubrüllen?
Aber du sagst ja auch, also zum Teil sind die Priester dann so und beten und beten und beten gegen den vermeintlichen Teufel an. Aber du hast auch gesagt, dass sie dann auch manchmal zutreten oder auf die Personen zugehen. Das ist dann natürlich nicht mehr so ein schönes Konsumieren.
Konsumieren, ja. Nein, du musst auch irgendwo hier wieder unterscheiden. Nehmen wir den klassischen Exorzismus der katholischen Kirche. Da muss ich sagen, es gibt keine andere Konfession oder Religion, die den Exorzismus so klar strukturiert hat wie die katholische Kirche. Auch da muss ich eine Lanze brechen. Also wir hatten 380 oder 385 Jahre lang einen Exorzismus nach dem Rituale Romanum. Der war einfach fürchterlich. Bis dann 1999/2000 Papst Johannes Paul II. Gesagt hat, wir müssen einen Exorzismus schaffen, weil es uns um die Menschen geht. Weil wir wollen den Menschen helfen und wir würden niemals leichtfertig jetzt unsere Hände auflegen und irgendwo einen Teufel herausbeten, sondern wir müssen ein Ritual kreieren, wo es um die Befreiung der Menschen geht und wo wir voraussetzen, dass selbstverständlich die Gläubigen vorher zum Psychologen gehen und mal sich ärztlich abchecken. Und das ist, würde ich heute sagen, ist eine psychohygienische Großtat des Vatikans gewesen, wenn man das so zynisch sagen darf, überhaupt den Exorzismus in geordnete Bahnen zu bringen. Und das Problem, was wir aber haben, dass viele Gläubige heute sagen, wenn ich offiziell anfrage, natürlich wird auch in Deutschland noch offiziell vom Ortsbischof der Exorzismus genehmigt, aber das ist ein Prozess. Es werden erst Psychologen, Psychiater, Ärzte, Therapeuten, die werden alle zu Rate gezogen und das dauert Monate, bis dann endlich eine Entscheidung kommt. Und viele machen das im Verborgenen und das ist die Gefahr, weil wir dann wieder diesen Wildwuchs haben wie vor 380 Jahren.
Und Menschen, die von sich sagen, dass sie besessen seien oder auch von anderen sozusagen als so eingeordnet werden, die können sich durchaus so aufführen, dass es einem richtig Angst macht. Sie scheinen nicht sie selbst, sie schreien oder sprechen mit völlig veränderter Stimme, haben plötzlich enorme Kräfte. Hans Förstl ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München und ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Förstl.
Guten Abend, Frau von Kelt.
Aus psychiatrischer Sicht ist das, was ich gerade beschrieben habe, das entspricht ja durchaus ganz bestimmten Krankheitsbildern.
Ja, der Psychiater ordnet es natürlich anders ein als der Exorzist. Ne? Da findet man dann auch sehr viel modernere Erklärungen dafür. Und es passt natürlich alles Mögliche und so eine grobe Beschreibung, wie Sie sie jetzt geliefert haben, das kann Erregungszustand irgendeiner Ursache sein, das kann natürlich eine schizophrene Erkrankung sein, ein Aggressionsdurchbruch beim Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung oder es kann einmal ein verkannter epileptischer Anfall sein. Das ist alles möglich und das muss man natürlich aus meiner Sicht gediegen medizinisch untersuchen und zielgerichtet behandeln.
Wenn das nun nicht so zielgerichtet behandelt wird von einem psychiatrisch erfahrenen Menschen, sondern von einem Exorzisten, was macht das denn mit jemandem, der eigentlich eine solche Krankheit hat?
Also ich habe ja vorher schon genau hingehört und Herrn Wegners Erklärung war sicher auch überzeugend. Es gibt Menschen, die tatsächlich selbst diesen wahnhaften Glauben, diese Überzeugung haben, dass sie vom Teufel besessen sind. Und wenn es da einen sanften Exorzismus gibt, der sie von dieser großen Angst befreit und von diesem Wahn befreit, darf ich eigentlich als Arzt keine Einwände haben. Hauptsache,
also
es geschieht kein Unheil.
Wer heilt, hat recht.
Wer heilt, hat im Prinzip recht. Aber es gibt bestimmte Erkrankungen oder Störungen, und da zähle ich einfach die Besessenheit auch dazu, die entwickeln eine große Attraktivität, einen Magnetismus, einfach indem sie in die Welt gestellt werden von bestimmten Autoren. Und dann fühlen sich Menschen dazu hingezogen, gerade die Suggestiblen, gerade die Verführbaren, gerade die Schwachen, die dann in eine Abhängigkeit geraten können. Und dann kann es zu allen möglichen Durchbrüchen kommen, die dann immer gewaltsamer dann natürlich auch behandelt werden.
Also Sie sagen, es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis tatsächlich dann zwischen demjenigen, der meint besessen zu sein, und dem Exorzisten?
In der Tat ist es so. Es gibt auch ein Abhängigkeitsverhältnis des Gläubigen von der Kirche, von dem der Gläubige natürlich profitiert. Aber das kann dann natürlich umkippen zu seinem Nachteil, wenn er sich zu sehr und auf eine zu bizarre Art und Weise in diesen Glauben auch an den Teufel versenkt.
Das würde auch heißen, dass es also eigentlich keine Heilung gibt, dass jemand dann zum Beispiel von der Besessenheit geheilt wird, sondern dass er sich immer weiter darin verstrickt.
Das will ich nicht grundsätzlich sagen. Es besteht zwar die Gefahr, aber ich billige natürlich Exorzisten im Prinzip auch einen guten Willen zu und durchaus auch eine Fähigkeit, Menschen, die auf exakt der gleichen Wellenlänge sind, zu helfen. Möglicherweise hat die Krankheit aber andere Hintergründe, die auch sehr viel gezielter und stärker und gleichzeitig nebenwirkungsärmer behandelt werden muss. Wenn jemand durch einen Exorzismus von dem Teufelsglauben oder von der Furcht besessen zu sein befreit wird, dann verstärkt es ja geradezu seine Überzeugung, dass er in der Tat besessen war. Es verstärkt seine Überzeugung, dass der Teufel in ihm walten kann. Und das ist natürlich keine positive und zukunftsorientierte Erfahrung, die den Menschen befreit.
Wie erklären Sie das, wenn man immer wieder davon hört, dass also Menschen während eines Exorzismus dann meinetwegen auch körperliche Gewalt erfahren und danach aber quasi aufwachen und von gar nichts mehr wissen und sich gut fühlen? Ist es dann, waren Sie in dem Moment einfach so weggetreten, dass Sie das tatsächlich nicht
erklären? Das kann man schon erklären. Also wenn jemand so erregt ist, außer Rand und Band, außer sich, dann fällt es ihm möglicherweise ganz schwer, vielleicht war es auch ein Verwirrtheitszustand anderer Ursache, sich daran klar zu erinnern, was während dieser Phase geschah. Das ist durchaus möglich.
Und die anderen Dinge, von denen man immer wieder hört, also dass sich Augenfarben manchmal verändern oder dass plötzlich ganz tiefe schwarze Ringe im Gesicht auftauchen?
Ja, das ist ja ganz entsetzlich, was Sie da schildern. Und wenn jemand maximal im Stress ist, dann da färbt sich vielleicht auch mal die Haut. Und wenn er Tage oder vielleicht wochenlang sich nicht richtig ernährt, dann kann es auch zu Faltenbildung und anderen Arten von Schatten kommen. Aber das hat überhaupt nichts mit teuflischen Kräften zu tun, sondern das ist alles ganz normal durch Psychologie und Medizin erklärbar.
Man hört immer wieder, dass Exorzismus quasi so ein bisschen Mode ist. Können Sie das auch sehen bei sich?
Das kann ich nicht bestätigen. Ich muss insgesamt sagen, die Psychiatrie, auch unsere Patienten, sind sehr modern geworden. Vielleicht ist es auch ein Verlust, aber die ganz bizarren Wahninhalte findet man heute, 2014, weit seltener als noch vor 50 oder 100 Jahren, wo ganz andere Störungen und Symptome beschrieben wurden. Jetzt muss ich allerdings einräumen und das sehr vorsichtig formulieren. Es gibt natürlich schon transkulturelle Erfahrungen, die für uns auch neu sind, wo Menschen durchaus aus anderen Erdteilen oder anderen Teilen Europas bestimmte Überzeugungen importieren, die dann auch symptomatisch wirksam werden und sich auf eine ganz für uns neue Art manifestieren. Also das ist durchaus so, dass diese kulturgebundenen Phänomene exportiert bzw. bei uns dann auch importiert werden.
Also gibt es so eine Art Ansteckungsgefahr dann auch?
Ja, die gibt es im Prinzip auch. Also wenn Patienten sehr interessante, auffallende Störungen haben, gibt es tatsächlich so etwas Infektiöses im Patientenkreis auf einer Station oder auch in der Clique eines Menschen und in der Familie eines Menschen. Sie haben vorher das Beispiel erwähnt von den zwei 17-jährigen Buben, wo vielleicht die Eltern und die Tante dahinter steckten und die Kinder dann auch dran geglaubt haben. So etwas nennt man Folie à deux, also wenn der eine den anderen ansteckt.
Folie à deux,
der Wahnsinn, der von einem anderen kommt. Okay. Ich versuche Französisch zu sprechen, was mir nicht leicht fällt. Ja. Und das ist schon etwas, was wir beobachten können bei manchen Menschen, die mit einem solchen induzierten, von anderen ihnen injizierten Wahn zu uns kommen, wenn die dann allein bei uns sind, dann legt sich das mit dieser Wahndynamik und die sind dann sehr leicht zu behandeln. Wenn sie aber wieder in dem Team drin sind, das diese wahnhaften Überzeugungen teilt, dann ist es in ganz kurzer Zeit wieder virulent und die glauben alle miteinander ganz fest daran.
Hans Förstel, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und wir sprechen heute über Teufelsaustreibung, über Exorzismus in Deutschland. Wir haben gerade schon mit dem Psychiater Hans Förstel darüber geredet, dass es anscheinend so ist, dass sowas durchaus auch mal ansteckend sein kann in gewissen Phasen. Bei mir zu Gast hier im Studio ist Markus Wegner. Er recherchiert schon seit sehr langer Zeit zu diesem Thema und ist einer der wenigen Beobachter, die sehr nah dran sind. Markus, kannst du das auch teilen? Hast du solche Erfahrungen mal gemacht, dass Exorzismus quasi ansteckend ist?
Also ich würde,
oder beziehungsweise Besessenheit?
Ja, also ich würde durchaus dem Hans Förstel recht geben. Auch aus meiner Erfahrung ist Besessenheit ansteckend. Wenn man die Fälle sieht, als der Film Emily Rose auf den Markt kam, kurze Zeit später, waren exakt die Dialoge, die wir in dem Film hatten, die spiegelten sich wieder während dieser Exorzismusrituale, weil es möglicherweise dann eine Inszenierung gewesen ist.
Hast du das selber so mitbekommen?
Ja, habe ich selber so mitbekommen und wenn ich bei Exorzismen anwesend bin, ich schneide in der Regel mit Audio- oder Videomaterial. Und
da haben die nichts dagegen?
Ja, es ist sehr schwierig. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Wie kommt man da hin?
Wir gleich nochmal drüber.
Ja, wir wollen jetzt über Besessenheit des ansteckend reden. Nein, das erlebe ich schon. Und was ich ganz beeindruckend fand, und das deckt sich auch mit dem, was unser Psychiatrie-Experte gesagt hat. Ich war im Bistum Limburg bei einem katholischen Priester, ein sehr gestandener Mann, der 2 bis 3 Mal in der Woche Teufelsaustreibungen durchführt. Und der hat mir
mit
mal.
Mit offizieller Genehmigung?
Nicht oder? Mit offizieller Genehmigung. Und der hat mir mal bei einem sehr langen Gespräch beim Kaffeetrinken erzählt: Du kannst mir hier eine mehr oder weniger labile 16-, 17-Jährige hinstellen. Nach 20 Minuten glaubt die, sie ist besessen, wenn ich das richtig anstelle. Ja, also wenn er, also im Grunde kann ich das suggerieren.
Und das heißt, er war sich durchaus dieser Gefahr bewusst.
Er ist sich der, und da sind viele Exorzisten, sind sich dieser Gefahr auch bewusst, was sie damit anrichten können. Und also wer in Deutschland beispielsweise einen Exorzisten sucht, wird sehr, sehr schnell fündig. Und ich selber habe unter Zeugen verschiedene Exorzisten in Deutschland angerufen mit falschem Namen, beziehungsweise auch anonym, habe gesagt, dass mich irgendwas quält, ich wisse nicht so ganz was und ich hätte eine Abneigung gegen alles Sakrale, sprich gegen alles Heilige und ich könne nicht mehr beten. Und 3 katholische Priester in Baden-Württemberg und Bayern haben, ohne wirklich Hintergrundinformationen zu haben, Auszüge aus dem großen Exorzismus am Telefon gebetet. Das heißt, sie haben auch den Dämon, der definitiv bei mir nicht vorhanden ist, namentlich angesprochen und haben versucht, ihn aus meinem Körper über Telefon hinauszukriegen.
In welcher Sprache haben Sie das gemacht?
Das haben sie in Deutsch gemacht. Und interessanterweise muss man überlegen, was passiert denn mit den Leuten, die wirklich ein Problem haben, die wirklich ein psychisches Problem haben, die Sorgen, Nöte haben. Und das sind Nöte, die gehen bis ins Mark. Das muss man auch ernst nehmen. Und die dann auch noch suggeriert bekommen, ja, ich bete jetzt am Telefon schon den Exorzismus, weil in dir steckt der Teufel. Und da muss man sagen, ist nicht die Regel der Exorzisten in Deutschland, die so etwas tun. Aber gibt es etwas Entwürdigendes, als einem Menschen zu suggerieren, er gehöre nicht mehr sich selber? Und das deckt sich eigentlich sehr, sehr eng mit dem, was wir gehört haben vorhin aus psychiatrischer Sicht. Weil wir haben tatsächlich dissoziative Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenien, Epilepsien. Das sind im Grunde die Bilder, die letztendlich dann die meisten Menschen in Deutschland auch zu einem Teufelsaustreiber hinziehen.
Nun hat Herr Förstel gerade gesagt, dass er den meisten Exorzisten erstmal was Gutes unterstellt, dass sie was Gutes wollen für die Menschen. Ist das auch deine Erfahrung, die du gemacht hast bei den über 100 Exorzismen, denen du beigewohnt hast, dass du sagen kannst, ja, im Grunde wollen die was Gutes? Oder war da auch manchmal sowas wie also ich habe manchmal den Eindruck, dass auch die Exorzisten besessen sind von diesem Thema?
Naja, das haben wir ja auch vorhin schon gehört. Es ist ein Geben, gegenseitiges Nehmen und Geben. Jeder geht mit einer Erwartungshaltung da dran und das schafft immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Was ich sagte, wenn Exorzismen sehr friedlich ablaufen, wenn im Stillen gebetet wird, wenn nur Hände aufgelegt werden, wenn vielleicht derjenige, der sich bedrängt fühlt von bösen Mächten, wenn den in seiner eigenen Anwesenheit ein Gebet ereilt, dann kann man sogar auch medizinisch nachweisen, dass es ihm besser geht. Denn wir nehmen einfach mal ein normales Gebetsritus der katholischen Kirche, eine Litanei, den Rosenkranz. Wenn du den betest, dann wird dein Herz ruhiger, dein Puls wird ruhiger, die Atmung wird ruhiger, weil du ja immer wieder dieselben Gebete sprichst.
Wie so eine Meditation.
Genau. Und das von daher könnte man schon sagen, beten macht gesund. Wem es hilft, ist okay, wer den Zugang dazu hat. Aber ich habe natürlich erlebt, dass auch Exorzisten, dass es denen weniger um das Seelenheil geht der betroffenen Personen, die hilfesuchend zu ihnen kommen, sondern dass es denen mehr darum geht, den Teufel in dieser Person zu beweisen und somit diese Machtstruktur zu erhalten. Ich bin katholischer Priester, ich habe die Kraft durch meine Priesterweihe erlangt und Gott hilft mir dabei, durch die Weihe den Teufel auszutreiben. Diese Macht habe ich. Aber das haben wir nicht nur in der katholischen Kirche. Viel brutaler finden, also die für mich brutalsten Teufelsaustreibungen finden im Rahmen der evangelischen Freikirchen statt.
Mhm. Wo man ja eigentlich sagt, bei den Evangelien gibt es gar keinen Teufel.
Wir reden von den Freikirchen. Mhm. Das heißt nicht von der offiziellen oder den offiziellen Kirchen, die zur EKD, also zur Evangelischen Kirche Deutschland, hinzugehörig sind, sondern von denen, die sich mal abgespaltet haben, die wirklich als freie evangelische Gemeinde etc., als Pfingstgemeinden etc. unterwegs sind. Und dort hat man natürlich keine wirkliche Tradition des Exorzismusrituals. Und hier werden tatsächlich, ich habe es erlebt, 2- und 3-jährige Kinder exorziert, weil die Eltern sie beim Naschen erwischt haben und davon ausgehen, das kann nur der Teufel sein, weil mein Kind macht sowas normalerweise.
Da warst du dabei bei so einer Situation.
Genau, und das führt tatsächlich bis zum Nervenzusammenbruch.
Was passiert da genau? Also es wird dann auf die eingeredet? Oder
ja, also wir haben besonders im pietistischen Siegerland, wo es viele dieser Freikirchen gibt, aber auch im pietistisch geprägten Baden und Württemberg, haben wir sehr viele dieser Phänomene. Der Älteste der Gemeinde kommt hinzu oder der Pastor, je nachdem. und man versammelt sich um diese Person, man redet auf diese Person ein. Der Teufel in dieser Person wird namentlich angesprochen. Es gibt überhaupt keine Verifizierung, ob da ein Teufel drin steckt oder nicht. Das kann auch wirklich nur eine dissoziative Störung oder ein Anflug einer Epilepsie sein. Nein, aber hier wird tatsächlich suggeriert, in dir steckt der Teufel, weil du ein schlechtes Sexualleben hast.
Oder weil du die Schokolade geklaut hast.
Oder weil du die Schokolade geklaut hast. Und ich selber habe, also Menschen gehen dort kaputt. Die werden isoliert von diesen Gemeinden in dem Moment, wo ihr Geist anfängt, sich frei zu entwickeln und sagt, das kann ich nicht mehr teilen. Ich trete aus diesen Gemeinden aus. Ja? Und dann beginnt ja erst der enorme Leidensdruck dieser Person durch diese sogenannte Gemeindezucht. Keiner darf uns verlassen. Wir sind eine abgeschlossene Gruppe. Und das ist die Schwierigkeit, auch wenn man in diesem Thema recherchiert, wenn es eben nicht nur katholische Kirche ist, wenn es nicht nur evangelische Kirche ist. Es ist sehr, sehr schwierig. Für mich am schwierigsten war es immer, bei Exorzismen oder an Exorzismen teilzunehmen in der evangelischen Freikirche, weil das sind elitäre Gruppen, die in sich geschlossen sind.
Und also da überhaupt reinzukommen als genau, Beobachter.
Genau. Und schlimm ist, dass ich nenne jetzt keine Namen, aber dass in den Schulungsorten, wo diese Personen zu Pfarrern dieser freien evangelischen Gemeinde ausgebildet werden, dass dort schon gesagt wird, es gibt Krankheitsbilder, das ist interessant, man spricht von Krankheitsbildern, die aber nur durch eine Teufelsaustreibung geheilt werden können. Und zu diesen Krankheitsbildern zählen, jetzt halte ich fest, Homosexualität, Asthma, Krebs etc. Also man ist wirklich der Meinung, dass normale Allergien auch, Neurodermitis, steht in einem Lehrbuch für Seelsorger, kann mit Exorzismus geheilt werden. Und da frage ich mich allen Ernstes, wir leben im Jahr 2014.
Warst du bei so einem Fall auch schon mal dabei, dass jemand irgendwie eine Krankheit hatte, Krebs, und dann wurde gesagt, du bist vom Teufel besessen, wir treiben dir den aus und dann wirst du gesund?
Nein, das habe ich nicht erlebt. Ich habe aber sehr wohl erlebt, dass ein junger Mann, Verwaltungsfachangestellter, bei einem Teufelsaustreiber in der Esoterik-Szene war. Er litt jahrelang unter einer sehr, sehr heftigen Rosazea, also ein Gesichtsausschlag, ein Hautausschlag, hat wirklich sehr drunter gelitten und hat sich dort für, ich meine, 74 Euro die Stunde exorzieren lassen. Nach drei Sitzungen war er
ist ja eher die günstige Variante,
ja, wie wir schon gehört haben. Ja, eine günstigere Variante. Ich will das auch gar nicht jetzt zynisch sagen, weil es hat bei ihm gefruchtet. Ob das der Exorzismus war, ob das wie ein Placebo-Effekt ist, kann ich nicht beurteilen. Er selber behauptet, er hat gesehen während dieser Teufelsaustreibung, wie sich der Boden geöffnet hat und ein tentakelartiges Wesen, ein Dämon, sei dort hineingefallen, von ihm abgefallen.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an den Film Matrix, aber ja, auch
immer. Nee, so ganz hat er die tentakelartigen Wesen nicht beschrieben wie in Matrix. Mhm. Aber was ich phänomenal finde, dieser Mann, wirklich ein sehr, sehr intelligenter Mann in seiner Freizeit, ein großartiger Musiker auch, hat dann gesagt, ja, so Teufelsaustreibung ist für mich die letzte Option, aber ich möchte nicht zur katholischen Kirche, nicht zur evangelischen, ich gehe zu einer Exorzistin, die das halt freiberuflich macht. Und er war vorher bei Ärzten, er war in Universitätskliniken und kurze Zeit nach diesem Exorzismus war er komplett befreit von diesem Problem, was ihn körperlich gequält hat. Mhm. Also das war jetzt mal so ein konkretes Krankheitsbild, von dem man reden konnte. Aber ansonsten, diese extremen Formen wie Krebs etc. habe ich selber nicht erlebt. Hier geht es dann mehr um psychische Erkrankungen. Man darf auch nicht vergessen, ein Großteil der Klienten, die einen Exorzisten aufsuchen, sind Frauen. Frauen, weil man kann das auch erklären, viele davon, das deckt sich mit den Aussagen der Exorzisten, sind in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden. Mit zunehmendem Alter spalten sich dann diese Angstgefühle ab. Wir haben es ja von Hans Förstel in ähnlicher Form vorhin gehört. Und dann wird natürlich ein Sündenbock gebraucht. Und eigentlich, sage ich, ist doch ganz klasse, wenn es diesen Teufel gibt, ich selber habe ihn noch nicht erlebt und ich würde ihn gerne in dieser Form erleben bei einem Exorzismus.
Tatsächlich.
Ja, ich würde ihn wirklich gerne mal in der realen Form erleben, aber bislang erlebe ich ja nur Menschen, die sich besessen wähnen, und ich erlebe Exorzismen, die wiederum sehr, sehr, sehr real sind. Mhm. Ja, aber da merkt man schon, und diese Frauen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind, suchen sich dann...
Die reden da auch selber drüber.
Ja, sie reden irgendwann mal selber darüber. Also das sind langjährige Therapien, die sie dann auch teilweise mit den Exorzisten durchführen. Also im Grunde, es gibt auch Teufelsaustreiber in Deutschland, die auch ein bisschen therapeutisch arbeiten, dass man das gut erkennen kann und dass man ihnen gut helfen kann. Aber eigentlich, was ich sagen wollte, ist es ja sehr praktisch, wenn es diesen Teufel denn gibt und er muss für alles herhalten, er ist quasi mein Sündenbock. Es ist ja sehr praktisch. Ich habe diese und jene Beschwerden. Ja, ist der Teufel dran schuld? Ich kann nichts dafür. Also ich ziehe mich immer komplett aus der Verantwortung raus. Und das ist ein Phänomen, was ich bei Teufelsaustreibungen sehr häufig erlebe. Ich kann nichts dafür. Ich will aber auch nicht an mir arbeiten. Ich lasse lieber an mir arbeiten. Und das ist die Gefahr. Und die große Gefahr, wenn es dann noch im Verborgenen stattfindet, in Kellern, wo kein Arzt oder so bei ist, ist wirklich eine Gefahr für Leib und Leben. Und ich bin nicht 80 Jahre. Und dennoch, zu meinen Lebzeiten gab es erheblich viele Exorzismus-Tote schon. Mhm. Und wir reden nicht nur von Anneliese Michel.
Zu Gast bei uns Markus Wegner, Journalist, der sich sehr lange schon mit dem Thema befasst. Du hast gerade angesprochen, Markus, dass es durchaus auch trotz der Intervention der katholischen Kirche nach Anneliese Michel immer wieder zu Exorzismustoten kommt. Was sind das für Fälle?
Ja, also man muss vielleicht sagen zu Anneliese Michel, sie ist ja nicht am Exorzismus gestorben. Sie ist schlichtweg verhungert. Sie ist ganz gnadenlos krepiert. Anders kann man das nicht sagen. Wer auf 34 Kilo abmagert, weil er auch oder weil sie in dem Fall
verweigert. An der Größe von 1,65 oder sowas.
Genau, Art, ne? Genau. Und sie hat einfach die Nahrungsaufnahme verweigert. Dazu kommt ja die nachgewiesene Temporallappenepilepsie, die sie hatte. Von daher also am Exorzismus selbst stirbt niemand. Das ist sicherlich so, sondern immer nur an den Auswüchsen. Deutschland wurde erschüttert durch ein Exorzismusritual. Vor einigen Jahren in Düsseldorf eine Frau, die ein islamisches Ritual hat über sich ergehen lassen, sollte sich hinter in die Badewanne trinken und immer Badewanne legen und immer wieder Wasser aus einem 20 Liter Eimer trinken, was ein Hodscha, ein Imam, ein Teufelsaustreiber ihr gegeben hat. Sie ist dann auch in der Badewanne ertrunken. Es konnte ihr niemand helfen, weil ein Hodscha darf keine nackte Frau sehen. Also so wurde es begründet. Also sie ist nicht am Exorzismus, sondern in dem Fall auch wieder an den Auswüchsen gestorben.
Also sie war eingesperrt im Badezimmer und keiner durfte zu ihr, auch ihr Mann nicht.
Einer der jüngsten Fälle, wenige Wochen her, zwei kleine Mädchen wurden von ihrer Mutter erstochen, weil die Mutter einen Exorzismus über sie ausgesprochen hat und war davon überzeugt, dass in ihren beiden Mädels der Teufel steckt.
Aber nicht in Deutschland.
Nein, das war ein Fall aus Amerika. Aber gerade Amerika mit einem Land mit mehr als 4000 Denominationen, das heißt nochmal Untergruppen Untergruppen der katholischen Kirche beispielsweise oder der christlichen Kirche. Da kommt sowas noch mehr vor als bei uns. Wir haben einen spektakulären Fall gehabt vor einigen Jahren in Rumänien. Ein junges Mädchen, was ans Kreuz genagelt wurde während eines Exorzismusrituals, ist dann auch gestorben. Wir haben Exorzismustote gehabt in der Schweiz. Wir haben, das kommt immer wieder vor bis in die heutige Zeit. Also ich verfolge das sehr, sehr eng.
Ja. Wobei das natürlich jetzt schon danach klingt, als wäre das Exorzismusritual halt einfach auch oftmals so, oder nicht oftmals, aber ab und zu so gewalttätig, dass die Menschen dann schon an den Folgen sterben dessen.
Ein Exorzismusritual kann gewalttätig sein, wenn es aus dem Ruder läuft. Wenn sich niemand an die Regeln hält, dann kann das schon sehr gewalttätig sein. Also ich habe erlebt, dass auf auf sich besessen wähnende Menschen eingeschlagen wurde, richtig blutig eingeschlagen wurde. Und das kann dann passieren, wenn da irgendwann nicht mehr, wenn ich sag mal, auch bei dem Teufelsaustreiber die Sicherung durchbrennt. Man darf nicht vergessen, der Teufelsaustreiber glaubt in dem Moment ja wirklich fest daran, dass er es hier mit dem Leibhaftigen zu tun hat, sonst würde er ja gar keinen Exorzismus aussprechen. Und das ist, denke ich, immer die Gefahr. Da ist es mir persönlich lieber, ich setze mich vor einen Psychotherapeuten und kann mit ihm reden. Der wird mir nie, also der wird immer mich als Mensch akzeptieren und respektieren. Und diese Grenze ist sehr, sehr wischiwaschi in Deutschland.
Bevor wir jetzt darüber reden, wie du überhaupt in solche Situationen reinkommst, dass die dich akzeptieren, dass du bei solchen Situationen dabei bist, müssen wir aber jetzt gerade klären, was machst du in so einer Situation? Also wenn du mitbekommst, dass da jemand wirklich körperlich misshandelt wird.
Also ja, ich habe immer gesagt, ich gehe als teilnehmender Beobachter zu einem Exorzismus. Das heißt, ich werde nicht eingreifen und bislang brauchte ich nicht eingreifen. Natürlich kommt man an eine Grenze, wenn junge Frauen mit zuckendem Unterleib, mit gespreizten Beinen auf dem Boden liegen, ein katholischer Priester in den Schritt tritt.
Passiert.
Das passiert. Das passiert auch in Deutschland. Das ist ein ganz konkreter Fall aus dem Bistum Limburg gewesen, den ich selber erlebt habe. Interessanterweise kam auch hier dieses Abhängigkeitsverhältnis. Letztendlich hat diese Person, die sich hat exorzieren lassen, dieses für sich hinterher interpretiert, ja, dann habe ich es auch gebraucht. Interessanterweise ist der Exorzismus vorbei, rappeln die sich sehr, sehr schnell wieder auf. Man wischt sich vielleicht den Schweiß ab
oder das Blut.
Oder das Blut, ja. Aber man ist interessanterweise, ist man dankbar, dass man diesen Exorzismus hat über sich ergehen lassen. Es ist wirklich ja nahezu schizophren und psychopathisch, was man teilweise dort erlebt. Aber alles aus dem Gedanken, wir machen das für einen guten Zweck. Wir wollen dein Leben verbessern, indem du nicht mehr gequält wirst von Dämonen.
Aber du bist dann trotzdem in der Lage, in der Situation zu sagen, okay, ich halte mich jetzt zurück, weil es auch nichts nützen würde, wenn ich hier eingreife?
Ja, also ich habe das auch Kollegen einer anderen Hörfunkwelle mal erzählt. Ich sehe es immer so als spirituelles Ritual, über das ich berichten möchte. Wenn der Papst in Deutschland ist und es sind 150 Fernsehanstalten da, die einen Abschlussgottesdienst auf irgendeinem weiten Feld übertragen, dann würde keiner dieser Journalisten das, was der Papst gerade in diesem Gottesdienst macht, und nehmen wir nicht nur den Papst, nehmen wir den normalen Sonntagsgottesdienst, der im Wechsel der evangelischen und katholischen Kirche immer noch in der ARD übertragen wird, da würde kein Journalist auf den Gedanken kommen, das, was da passiert, zu hinterfragen, sondern sagen, das ist ein Ritual. Wer es glaubt, soll zu Hause mitbeten. Wer es nicht glaubt, kann ja in der Zeit umschalten und die Sendung mit der Maus schauen.
Aber dabei wird ja niemand misshandelt in dem Moment. Also wenn der Papst betet, nein. Dann ist es was anderes, als wenn irgendwie ein Pfarrer auf eine Frau einschlägt.
Ist völlig klar. Es ist aber auch so, dass ich noch nie, und das würde ich auch nie tun, eine Live-Berichterstattung machen würde von einem Exorzismus. Weil ich habe Respekt vor den Menschen, die dorthin gehen, weil ich weiß, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enorme psychische Probleme haben und die muss ich ernst nehmen. Ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich würde auch kein Interview live führen mit einem Mensch, der über den Durst getrunken hat, weil ich habe auch den Hörern gegenüber eine Verantwortung oder den Fernsehzuschauern und von daher weiß ich, wie weit kann ich gehen. Also ich würde keinen wirklich Menschen in dieser Ausnahmesituation bloßstellen wollen, in einer Live-Situation auf keinen Fall. Und genau das versucht ja auch zum Beispiel die katholische Kirche, indem sie schlichtweg sagt, die Teilnahme eines Medienvertreters an einem Exorzismus, egal wo und wie und in welcher Form, ist kirchenrechtlich verboten. Und wer dahin geht und hinterher noch darüber berichtet, zieht möglicherweise die Exkommunikation, sprich den Ausschluss aus der katholischen Kirche nach sich.
Und wie oft wurde Markus Wegner schon exkommuniziert?
Ich habe ein freundliches Schreiben bekommen vom Bistum Augsburg und die sind für mich nicht zuständig. Ich bin kirchenpolitisch mehr in der Region Paderborn beheimatet.
Aber das heißt, also es ist inzwischen schon so klar, dass du halt als neutraler Beobachter mit dabei bist, dass du an die Leute rantreten kannst und fragen kannst, darf ich dabei sein? Und die sagen, ja, komm mal mitgucken.
Ja, das ist ein ganz, ganz schwierig. Also für mich eigentlich eines der schwierigsten investigativen Prozesse im Journalismus. Man muss ein Vertrauensverhältnis aufbauen, zuerst mal mit den Betroffenen. Man kann diesen Betroffenen auch von Anfang an nicht sagen, du, ich glaub dir nicht, sondern ich nehme dich als Person mit deinen Problemen, mit deinen Leiden erstmal ernst. Erwarte von mir nicht, dass ich irgendwas dafür unternehme, dir zu helfen. Ich höre mir deine Geschichte an und du kannst mir deine Geschichte erzählen. Und genauso ist es dann, dass ich sage, wenn du einen Geistlichen gefunden hast oder einen, der muss ja nicht immer aus Reihen der Kirche sein, dann kannst du dem sagen, dass du mit mir gerne dahin möchtest oder nicht. Selbstverständlich kommt es sehr, sehr häufig vor, dass auch Exorzisten sagen, nee, ich möchte keinen Journalisten dabei haben. Also das ist ein ganz intimer Akt, der dort passiert.
Mhm. Hölle, 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 so heißt unsere Redaktionskonferenz heute am Montag. Wir sprechen über Exorzismus und das ist ja nun ein Thema, da kann man sachlich drüber sprechen, wie wir es vielleicht bisher in dieser Sendung gemacht haben. Aber ganz ehrlich, natürlich kann man das auch vielleicht mal in falschen Hals kriegen oder anders beurteilen. Ich sage jetzt nichts dazu, dass Markus Wegner, unser Gast, hier heute ankam und eigentlich O-Töne mitbringen wollte auf einer CD, die er bei sich zu Hause noch schön draufgebrannt hatte. Und dann kam er hier an und dann waren irgendwie diese Audiodateien leer. Und dann wollten wir noch versuchen, irgendwo anders was herzuholen. Es ging alles nicht, Markus. Hat da der Teufel seine Finger im Spiel?
Ja, definitiv. Nein, Blödsinn. Blödsinn. Also das ist genau die Gefahr, wenn ich mich mit dem Thema Teufelsaustreibung oder Teufelsaustreibung in Deutschland beschäftige, dass ich auch meine, in allem den Teufel sehen zu müssen. Und es gibt ganz rationale Erklärungen. Also der Teufel ist nicht der Sündenbock für das, was ich selber verbocke. Das war definitiv ein technisches Missverständnis, dass ich die CD nicht mitgebracht habe. Aber es ist sehr ärgerlich, aber es ist kein Problem. Also letztendlich, ich sehe auf keinen Fall den Teufel da drin und ich erlebe es ja auch sehr häufig, dass auch ein Teufelsaustreiber den Besessenen sagt oder vermeintlich Besessenen sagt, hör mal, du brauchst mich nicht, geh zu einem Arzt, ja, du brauchst den viel mehr.
Wir müssen trotzdem über so ein paar Sachen reden, die du in deinem Buch auch beschrieben hast. Also wirklich Phänomene, die bei Exorzismen geschehen sind, wo du Zeuge warst, wo ich jetzt auch mit einem ganz naturwissenschaftlichen Verständnis sagen würde, ups. Ups, also es gibt da so eine Situation, wo du beschreibst, du bist in ein Haus gekommen und da war das Zimmer des Jungen, der anscheinend vom Teufel besessen war, irgendwie ausgebrannt. Mhm. Und die Familie beschrieb, dass jede Nacht immer irgendwelche Flammen züngeln und alles abbrennen, außer das Bett, in dem der Junge liegt.
Richtig.
Und es gab auch einen besonderen Geruch in diesem Haus?
Ja, das ging alles damit einher. Also hier hatten wir die Teufelsaustreibung, den Exorzismus weniger an einer Person. Hier wurden Gegenstände, Gebäude etc. exorziert. Eine im Übrigen völlig gängige Praxis in Deutschland. Also wir haben in Deutschland die Internationale Vereinigung der Exorzisten, den Hauptsitz haben wir hier in Deutschland. Und da sagt man ganz offen, es wird alles exorziert. Also Maschinen, Häuser, Autos, Personen, Menschen, Tiere. Mhm. Also das ist eine gängige Praxis. Aber man stößt auch oder ich stoße auch an meine Grenzen manchmal und sage, ja, ich lasse das jetzt erstmal so stehen und eine Lösung wird sich vielleicht irgendwann für mich auch ergeben, dass ich das, was ich erlebt habe, klären kann.
Gab es da noch mehr solche Situationen, die einfach nicht so einfach zu erklären sind mit irgendwelchen anderen mentalen Zuständen von Menschen?
Gibt es. Und was ich hier unheimlich hilfreich finde, die Teufelsaustreibungen in Deutschland, die offiziell genehmigt sind, werden sehr, sehr gut archiviert, beschrieben. Also es füllt in den Bistümern ganze Akten. Und wenn man irgendwie an so eine Akte rankommt, auch da sind diese Phänomene beschrieben und so schwer das manchem Bistumssprecher fällt, er muss es zugeben, dass diese Phänomene, die einfach zunächst einmal nicht erklärbar sind.
Auch sowas wie tatsächlich Schweben der Personen.
Soll im Erzbistum Paderborn passiert sein. Ich selber habe es in dieser radikalen Form noch nicht erlebt. Mhm. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Exorzisten eines nicht mitgekriegt haben. Sie haben im Grunde das Zeitalter der Aufklärung und diese psychoanalytische Aufklärung im 20. Jahrhundert einfach nicht mitvollzogen. Gleichwohl mischen sich aber die Kirchen immer noch in Belange ein, die die Menschenrechte letztendlich aufs Schärfste verletzen dadurch.
Wann würdest du aufhören mit dem Thema?
Ich habe manchmal gesagt, hast du nichts Gescheites gelernt, dann würde ich das, nein, ich komme nicht daraus, weil ich bekomme, momentan komme ich noch nicht daraus.
Aber gäbe es irgendwie einen Anlass, wo du sagen würdest, okay, hier ist jetzt Ende?
Ja, auf jeden Fall. Gibt es ganz klar, wenn mir das, wie ich immer so schön sage, auf die Bettkante krabbelt, dann breche ich das Thema sofort ab. Das heißt, wenn ich nachts davon träume oder wenn mich das nicht in Ruhe lässt oder wenn ich nicht mehr ruhigen Gewissens oder ganz sachlich von einem Exorzismus, den ich in München nachts erlebt habe und dann um 2 Uhr zurückfahre über die Autobahn, wenn ich das nicht mehr locker erleben könnte, dann würde ich sofort aufhören. Das Thema darf einem keine Angst machen.
sagt Markus Wegner, unser Gast in der Redaktionskonferenz heute Abend am Montag zum Thema Hölle, 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 Exorzismus in Deutschland. Vielen Dank, dass du da warst und uns teilhaben hast lassen an deinen investigativen Recherchen. Und so wie sich das anhört, machst du, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter damit.
Ja, Band 2 und Band 3 sind schon geschrieben. Sie warten jetzt nur noch auf den passenden Verleger.
Alles klar. Ich bin Verena von Keitz. Ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei wart. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend.